Meine Damen und Herren, falls Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Eine automatisierte Stimme gibt Ihnen das Signal, wenn Ihre Leitung geöffnet ist, um Ihre Frage zu stellen. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Fragen zu signalisieren. Dann kommen wir zur ersten Frage für heute und da haben wir Georgina Brodhan von Reuters. Bitte sehr.
Guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen. Könnten Sie bitte ein bisschen erklären, warum die Umsetzung von Großaufträge sich verzögert in die zweite Jahreshälfte bei Syslog und Systems? Und auch der Grund für Ihren Zuversicht, dass die doch in zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Und die zweite Frage wäre, sind Sie immer noch in Gespräche mit anderen potenziellen Großinvestoren? Danke.
Also die Umsetzung von Großaufträgen in der zweiten Jahreshälfte. Ich fange mal mit der Syslog an. Bei Syslog haben wir ja gesehen, dass der Auftragseingang im vierten Quartal 2015 angestiegen ist. Hier ist die normale Verumsatzung zwischen 9 und 12 Monaten. Also hier ist ganz normal Geschäftspraxis, dass die Umsätze hier ab der zweiten Jahreshälfte 2016 stärker wachsen werden bei der Syslog. Das liegt also an der Auftragseingangskurve. Bei der Systems sehen wir ganz klar, dass hier die Kunden abrufen im zweiten Halbjahr und wir haben bei Systems ja eine hohe Visibilität für Kundenaufträge und da sehen wir genau, welche Kunden zu welchen Zeitpunkten abnehmen. Von daher haben wir hier bei dem einen ist es quasi der Auftragseingangsentwicklung geschuldet, bei dem anderen sehen wir ganz klar, wann die Kunden abrufen. Zum zweiten Thema, da ist ganz normal unser Teil unseres Tagesgeschäfts. Wir sprechen mit Investoren, das haben wir immer gemacht, unabhängig von dem Angebot. Und wir sind nach wie vor auch an der Börse notiert. Also von daher haben wir Aktionäre neben den 86% Midea und wir sprechen mit Investoren und das werden wir auch weitermachen.
Sind das hauptsächlich institutionelle Investoren dann oder auch strategische?
Es sind beides.
Danke.
Dann kommen wir zur nächsten Frage für heute von Joachim Herr von der Börsenzeitung. Bitte sehr.
Danke, guten Morgen. Herr Reuter, eine Frage zum Geschäft in China. Können Sie mal bitte sagen, welchen Anteil Auftragseingang und Umsatz an Ihren Konzernwerten insgesamt hatten im ersten Halbjahr und wie sich das im Vorjahresvergleich entwickelt hat? Dann auch nochmal zu dem Gespräch mit den Investoren oder den Gesprächen. Sie sagten es ja vorhin selbst nochmal, Midea hat schon 86%. Stellen Sie da nicht fest, dass das Interesse von möglichen Investoren doch deutlich nachlässt angesichts eines so dominierenden Mehrheitsaktionärs? Und noch eine Frage, führen Sie auch nach wie vor Gespräche mit der Politik beziehungsweise versuchen nach wie vor, die Politik Einfluss zu nehmen?
Ja, Herr Herr, dann würde ich Ihre Frage zu China, Auftragseingang und Umsatz, gerne beantworten.
Bitte.
Der Auftragseingang ist deutlich gestiegen in China im ersten Halbjahr auf fast 280 Millionen Euro von knapp unter 200 Millionen Euro, also ein Anstieg um über 40%. Und der Umsatz, der ist ungefähr auf gleichem Niveau wie im Vorjahr, um die 170 Millionen Euro gewesen im ersten Halbjahr. Da sieht man, dass eben oft größere Projekte nicht unbedingt linear sich verhalten, aber wir sehen, dass der Auftragseingang deutlich anzieht.
Die zweite Frage, Investoren, gibt natürlich derzeit ein sehr starkes Interesse an der Robotik und auch an den Entwicklern der Robotik. Trotz 86% sehen wir nach wie vor großes Interesse an der KUKA. Und ich glaube, wir werden jetzt mit den Gesprächen mit Midea genau dann letztlich sehen, wo kommt die Midea raus nach der weiteren Annahmefrist. Aber ich kann sagen, das Interesse an der KUKA ist ungebrochen. Investoren haben Interesse in Robotik und in Automatisierung und Digitalisierung zu investieren. Mit der Politik sind wir in einem guten Dialog und Sie wissen, dass wir vor glaube ich, schon wieder 2 Wochen her unser Entwicklungszentrum ja auch, also unser neues Gebäude in Augsburg eingeweiht haben mit Günter Oettinger und Ilse Aigner und hatten hier natürlich den Dialog mit der Politik, den wir schätzen und ich glaube, der uns auch natürlich hilft. Die KUKA ist eine deutsche Firma, dazu gehört auch ein guter Kontakt zur Politik und ein guter Austausch und hier sind wir nach wie vor wie immer in guten Gesprächen und tauschen uns aus mit der Politik.
Und da geht es auch um den Anteil von Midea, eventuell eine spätere Reduzierung oder worüber sprechen Sie da?
Ich glaube, es geht darum, dass hier die KUKA ist eine deutsche Firma, unabhängig von der Aktionärstruktur. Und es geht ja um hier die Heimat unserer 5000 Mitarbeiter in Deutschland. Und ich glaube, hier geht es sehr, sehr viel, die 7,5 Jahre, eine gute Zeit, wo man hier Stabilität hat und wo man auch sieht, dass hier die Vereinbarungen sehr, sehr weitreichend sind. Und das sieht auch die Politik und sieht eigentlich, dass hier die KUKA auch so weitermachen kann wie bisher.
Danke.
Von der FAZ haben wir Rüdiger Köhn in der Leitung. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Reihe von Fragen. Nochmal zum Thema Umsatzrückgänge. Herr Reuter, ist das jetzt irgendwie ein außergewöhnlicher Vorgang? Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass man diese Saisonalität hatte. Sie begründen das mit den Großprojekten. Warum Sie öfters Großprojekte mit oder ohne Swisslog? Die Aufholjagd soll im 2. Halbjahr kommen. Aber ist das jetzt dieses Jahr ein bisschen ungewöhnlich? Weil also mir ist das nicht so im Kopf, dass es da doch solche deutlichen Umsatzrückgänge in einem 1. Halbjahr gegeben hat, die dann im 2. Halbjahr ausgeholt werden. Das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage, Sonderausgaben. Können Sie kurz sagen, wie sich die 30 Millionen in etwa addieren? Sind das Anwaltskosten, Unternehmensberater, hochkompetente Kommunikatoren? Wofür haben Sie diese doch beachtlichen 30 Millionen ausgegeben? Frage 3, nochmal zu den Gesprächen mit Investoren. Das ist ja sehr breit angelegt, die Suchung. Haben Sie denn eine Vorstellung, wann Sie da zu Abschlüssen kommen? Es ist ja in gewisser Hinsicht ein Teufelskreis. Auf der einen Seite haben Sie den Dominator Midea mit wahrscheinlich deutlich über 90%. Sie brauchen Investoren mit kleineren Paketen, um, sag ich mal, diese Verkrustung dann aufzubrechen, damit tatsächlich ein breiterer Streubesitz kommt. Wann rechnen Sie denn da mit dem ersten Durchbruch und ist es zum Beispiel auch denkbar, dass kleine chinesische Unternehmen sich irgendwie mit kleineren Paketen beteiligen und sozusagen dann Midea da auch in gewisser Hinsicht unterstützen? Und was ist das Argument, mit dem Sie Investoren locken? Die Kursfantasie ist komplett raus für die nächsten Jahre. Natürlich hat KUKA ein Wachstumsmodell, aber auch das wird alles erst in langer Zeit sichtbar werden. Locken Sie da mit einer Dividendenrendite? Sie haben ja selber mal die Family Offices angesprochen, die dann auf stetige und eher solide Verzinsung achten. Ist das ein Verkaufsargument? Und abschließend, Sie haben gesagt, Sie haben Gespräche, Sie werden nach den Sommerferien Gespräche mit BDE aufnehmen für konkrete Projekte. Wird das erste Projekt im Bereich der Home Robotics dann sein?
Herr Mohn fängt an, dann mache ich die Frage 3 und 4, ja?
Ja. Herr Köhn, dann würde ich gerne zum Umsatz die Antwort auf Ihre Frage geben. Das ist nichts Ungewöhnliches aus unserer Sicht. Dass der Umsatz zurückgeht, liegt, wenn wir vielleicht die einzelnen Segmente durchgehen, in der Robotik liegt der Umsatz leicht über vorjahres Niveau, 1% über Vorjahr im Halbjahr. Guckt man aber tiefer rein, dann ist dieses erste Halbjahr vom Wechselkurs her hatten wir Gegenwind. Letztes Jahr hatten wir Rückenwind. Würde man das bereinigen, dann wäre der Umsatzanstieg ganz vernünftig in der Range von 4-5%, was ganz normal ist. Und in den anderen Segmenten, Systems und Swisslog, hat der Herr Reuter ja schon gesagt, das sind keine Projektverzögerungen, sondern es liegt eigentlich einfach daran, dass Auftragseingänge im letzten Jahr nicht, die kommen entsprechend mit, das sind meistens zweistellige Auftragseingänge und wenn ein Projekt kommt, dann wird das danach verumsatzt und die liegen nicht immer linear. Wir hatten in Europa im letzten Jahr eigentlich eher weniger Auftragseingänge im zweiten Halbjahr. Jetzt hat sich das eben geändert im ersten Halbjahr, deswegen Auftragseingang toll, aber der Umsatz kommt mit einem halben Jahr Verzögerung dann entsprechend niedriger raus. Und wir müssen bedenken, dass eben letztes Jahr im ersten Halbjahr noch fast 30 Millionen Umsatz von zwei Unternehmen dabei waren, die jetzt schon verkauft wurden dann im Jahresverlauf, sodass natürlich deswegen auch ein Rückgang ist. Und genauso bei der Swisslog Großprojekte, die letztes Jahr nicht da waren, dieses Jahr da sind und deswegen kommen diese Verschiebungen. Da ist eben die Sicht von drei Monaten auch nicht immer die, wo man dann direkt Rückschlüsse auf das Geschäft machen sollte. Deswegen sind wir da überhaupt nicht beunruhigt und wir sehen, der Auftragseingang, der in Q4 gut war, jetzt im ersten Halbjahr sehr gut war, der wird uns auch den Schub im zweiten Halbjahr geben, dass der Umsatz weiter steigt. Aber in Summe, der tolle Umsatz, der Auftragseingang, der zeigt, KUKA ist weiter eindeutig auf Wachstumsbahn. So viel zu Ihrer Umsatzfrage aus meiner Sicht und dann die Sonderausgaben. Die sehr guten Kommunikatoren, die haben wir schon an Bord bei KUKA. Die müssen wir nicht besonders bezahlen, die sind schon im Gehalt normal mit drin. Wir haben die Kosten, die teilen sich ungefähr auf, die 20 Millionen, auf Banken vor allen Dingen, Bankberatung, Investmentbankberatung, Kommunikation auch ein bisschen und natürlich Juristen, die da mit dabei sind. Das ist, vergleichen Sie die Transaktionen bei unserer Transaktionssumme von 4,5 Milliarden, denke ich, ein wirklich kleiner Anteil im Vergleich zu anderen Transaktionen. Und der andere Teil, der beläuft sich auf Mitarbeiteraktienprogramme, wo wir eben 115 zurückstellen müssen als Kurs. Und das ist entsprechend auch ein großer Betrag gewesen, ungefähr 7 Millionen, die wir zurückgestellt haben dafür, in den 20 Millionen enthalten.
Entschuldigung, da muss ich leider unterbrechen. In dem Chart ist oder in der Präsentation ist die Rede von Sonderkosten rund 30 Millionen im Zusammenhang mit der Übernahme. Heißt es, 20 Millionen sind angefallen und es kommen noch 10 Millionen dazu dann?
Genau so. Ja, genau so. Okay. Im ersten Halbjahr sind 20,7 schon aufwandswirksam geworden und wir erwarten eben, dass übers Gesamtjahr, wir wollten da eben auch einen Ausblick geben, dass übers Gesamtjahr wir ungefähr bei 30 Millionen rauskommen werden. Wobei man natürlich jetzt noch nicht genau greifen kann.
Kommen wir zur dritten und vierten Frage. Dritten Frage, Investorengespräche. Also, ich möchte das gerne so beantworten. Natürlich, die Aktionäre haben entschieden und wir haben nach der ersten Annahmefrist über 86% und ich meine, die Erwartungen, Herr Köhn, Sie sagen über 90%. Ich meine, ich glaube, das werden wir ähnlich sehen. Trotzdem, trotz dieser Dominanz von einem Aktionär, der jetzt letztlich die Möglichkeit hat, wenn die Closing-Bedingungen erreicht sind, die 90% zu erreichen, sehen wir, dass es sehr großes Interesse an der KUKA-Aktie nach wie vor gibt. Und wir sind sowohl auf verschiedenen Konferenzen, aber auch kriegen wir viele Ansprache von Family Offices und auch anderen Investoren, die nach wie vor die KUKA-Story, also auch trotz der trotz der Bewertung, die Sie gerade angesprochen haben, sehen die KUKA langfristig als interessant und würden gerne in die KUKA investieren. Und das Phänomen, wenn wir über diese Situation, wenn wir weiter natürlich begutachten beziehungsweise auch mit den Investoren sprechen und die Idee evaluieren, ob es Möglichkeiten gibt, dass diese Investoren nach vorne hinaus einsteigen können. Und heute haben wir den Fakt, dass Midea über 86% / nach Annahmefrist vielleicht über 90% rauskommt, wir ein starkes Interesse haben. Investoren sehen die Möglichkeiten auch mit dem Partner Midea, dass KUKA noch stärker wachsen kann und trotz der Dominanz eines Aktionärs wir Interesse sehen, dass die KUKA-Wachstumsstory gerade basierend auf China, auf dem Thema Digitalisierung und dann auch das Thema Consumer Robotik. Jetzt komme ich auf den vierten Punkt, packe den vorhin schon rein. Also es gibt hier Wachstumsimpulse und Strategieimpulse, die Investoren sehr, sehr gut sehen. Deswegen haben wir diese Gespräche und werden auch damit mit Midea sicher im September und natürlich noch intensiver nach Closing sprechen, wie dann gegebenenfalls auch eine zukünftige Aktionärsstruktur aussehen kann.
Warum? Aber woran hakt es denn? Sie können doch theoretisch jetzt schon Investoren, wenn Sie so großes Interesse haben, können Sie doch eigentlich jetzt schon grundsätzliche Vereinbarungen mit kleinen Paketen machen. Das hängt doch jetzt nicht davon ab, ob nun die Zaunkönigfrist abläuft oder nicht. Weshalb diese Verzögerung oder diese Geduld oder diese lange Zeitachse?
Wir sind doch gerade mitten in der Transaktion. Die Aktionäre haben ihre Aktien angeboten. Wir haben jetzt letztlich die Bedingungen, die regulatorischen Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und wir sind jetzt in einer Übergangszeit und die Übergangszeit gilt es abzuwarten. Und ich kann nur bestätigen, dass das Interesse an KUKA nach wie vor sehr, sehr hoch ist, aufgrund der Wachstumsmöglichkeiten und der industriellen Logik. Und ich sehe da kein Warten, nichts, einfach nur, das sind die Fakten. Und jetzt gilt es erstmal abzuwarten, was in der ersten Frist rauskommt und dann die Gespräche weiterzuführen. Bei dem Thema Consumer Robotik, also wir werden mit der im September intensiver sprechen und die Situation besprechen und auch da letztlich uns austauschen. Natürlich werden wir erst dann aktiv werden, wenn das Closing erfüllt wurde. Wir erwarten Closing spätestens bis März. Wir sehen, dass das früher möglich sein sollte. Wir erwarten das spätestens bis März und dann werden wir gerade im Bereich Consumer Robotics natürlich intensiv einsteigen. Und bei KUKA werden wir schon natürlich das Thema unabhängig von Midea auch in den nächsten Monaten vorantreiben.
Danke.
Die nächste Frage kommt von Stefan Stahl von der Augsburger Allgemeinen. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Herr Reuter, nochmal eine Nachfrage zu den Investoren. Das kann doch nur darauf hinauslaufen, dass Midea wieder Aktien abgibt. Gibt es da bereits irgendwelche Signale, dass Midea dazu bereit ist? Und gibt es die Möglichkeit, dass sich ein zweiter, größerer, strategischer Investor mit 10 plus X herausbildet? Könnte dieser Investor auch aus Deutschland sein? Gibt es hier irgendwelche Signale oder Möglichkeiten? Und noch einmal zu China und der Service Robotik. Welche Wachstumschancen sehen Sie dort? Welche Roboter könnten das denn sein? Sind das Roboter für den Haushalt? Und generell noch die Frage, auf welchen Stand der Automatisierung befindet sich China eigentlich im Vergleich zu Deutschland? Welchen Nachholbedarf hat hier China? Welche Wachstumschancen sehen Sie hier? Vielen Dank.
Das sind jetzt sehr breite Fragen, Herr Stahl. Ich meine, das erste Thema, wir sind hier gerade in der Übergangszeit. Wir haben ein laufendes Übernahmeangebot. Wir haben die erste Frist ist abgelaufen, die zweite Frist läuft heute Nacht aus. Wir werden am 8.8. ja die konkreten Zahlen vorliegen haben, wie viele Aktionäre das Angebot von Midea annehmen möchten. Dann haben wir dann die entsprechenden Closing-Bedingungen, damit letztlich die Midea auch dann Eigentümer der Aktien wird. Was wir sehen, und das muss man bitte ganz positiv sehen, die KUKA hat trotz dieses Übernahmeangebotes einen hohen Attraktionsschutz für Investoren aus dem Inland und aus dem Ausland. Also viele Investoren sind nach wie vor interessiert, in die KUKA zu investieren. Natürlich gilt es jetzt nach der abgelaufenen Fristen mit Midea auf sich hinzusetzen und sagen, wie sie denn die Zukunft sehen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, Aktien abzugeben. Vielleicht nicht gerade die primäre Möglichkeit. Es gibt danach wieder Möglichkeiten auch für Kapitalerhöhung. Und ich glaube, hier gibt es doch verschiedene Möglichkeiten, wie man Investoren hier an der KUKA die Basis wieder verbreitern kann. Nur dafür ist es heute zu früh. Und das will ich ganz klar sagen, wir sind hier in dem Übernahmeverfahren gerade drin. Alles, was wir gerade besprochen, sind Spekulationen. Ich kann nur sagen, trotz eines dominanten Aktionärs haben wir ein großes Interesse und Investoren aus dem In- und Ausland haben Interesse, bei der KUKA einzusteigen. Sprich, wenn jemand das abgeben würde, oder auch wenn es die Möglichkeiten für Kapitalerhöhung gäbe. Seitdem die Wachstumschancen. Ich meine natürlich, wir kommen ja aus der Automotive-Industrie, wir haben unser Portfolio erweitert, wir haben den 6-Kilo-Roboter, wir haben jetzt den 3-Kilo-Roboter. Roboter werden kleiner, damit gehen wir in die allgemeine Industrie. Das ist ein Teil der Strategie und der nächste Schritt ist bei uns, dass wir auf der einen Seite Medizinroboter haben, dass wir in Medizin- und Krankenhäuser Roboter letztlich zum Einsatz bringen und weiter, nächster Schritt ist dann der Bereich Consumer und der Bereich Haushaltsroboter. Wir sehen hier nicht den Bereich einfaches Staubsaugen, sondern hier geht es schon um den Assistenten. Wir reden in der Industrie von den Produktionsassistenten und genauso, wenn ich von der Robotik zu Hause spreche, spreche ich von einem Home Assistant, der zu Hause hilft, dass der Mensch länger in seiner Umgebung leben kann und dass der Mensch länger in der gewohnten Umgebung sich wohlfühlt und damit sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause länger, besser leben kann. Das ist mal der quasi der Rational, Roboter helfen Menschen in der Arbeit und auch zu Hause. Und da wollen wir auch weiter hinausgehen, dass wir hier mit den letztlich sinkenden Preisen für Roboter, mit der Ergänzung von der Mobilität, wir sicher dahin kommen, dass diese Haushaltsassistenten, Produktionsassistenten in Zukunft günstiger werden und damit wir einen Riesenmarkt erschließen würden. Und deswegen, das ist eigentlich die Richtung und wir reden hier vom Haushaltsassistenten. Stand der Automatisierung ist jetzt ein sehr breites Feld. Wenn ich in die Automotive-Industrie schaue und dann letztlich die Automatisierung vergleiche und dann vielleicht lokale Anbieter mit den globalen vergleiche, ist der Automatisierungsgrad in bestimmten Bereichen, wenn er bei den globalen bei 80-90% in einzelnen Teilbereichen der Produktion ist, ist er bei anderen unter 50%. Also wir haben hier schon Faktor 3 Automatisierungsgrad, wo Potenziale sind.
Bevor wir zur nächsten Frage kommen, nochmal zur Erinnerung, um Fragen zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Dann kommen wir zu Irene Preisinger von Reuters. Bitte sehr.
Guten Morgen in die Runde. Ich muss jetzt auch nochmal zu Midea und den Anteilen nachfragen. Sind Sie denn sicher, dass Midea noch was abgeben würde? Es gab ja diese Diskussion auch in der Vergangenheit schon, auch im Zusammenhang mit der Politik. Also würde Midea wieder was hergeben, gerade wenn jetzt die Interessenten, so wie Sie schildern, wieder Schlange stehen? Und dann würde mich zum Geschäft interessieren, gibt es denn noch andere Effekte, die jetzt auf dem EBIT lasten, außer diesen 20,7 Millionen Sondereffekten? Wenn man sich die Robotik anguckt, dann würde ich jetzt interpretieren, dass in der Autoindustrie entweder das Geschäft schlechter gegangen ist oder einfach die Preise schlechter ausgefallen sind. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und generell zur Autobranche, wirkt sich denn die Schwäche im US-Markt und in China, die vor allem die deutschen Hersteller erleben, wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus? Und letzte Frage, wenn KUKA künftig an der Börse nur noch eine kleinere Rolle spielen sollte, welche Auswirkungen hätte das aus Ihrer Sicht aufs Unternehmen?
Also ich freue mich, dass die Aktionäre Schlange stehen, aber also wir haben nach wie vor Interesse natürlich an der KUKA und ob Midea Aktien abgeben würde, diese Frage müssen wir Midea stellen, halten wir aber nicht für, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Wege, gibt die Möglichkeit auch, dass man neue Kapitalien ausgibt. Die Fragen müssen wir Midea stellen, werden wir im September machen, das ist heute früh. Ich kann nur wiederholen, wir sehen nach wie vor ein starkes Interesse an der Wachstumsgeschichte von KUKA.
Ja, Effekte EBIT. Nein, es gibt natürlich gibt es Preisdruck, wie immer, das ist aber jetzt nichts Neues. Den gibt es natürlich in den einzelnen Segmenten und im Autosegment ist der natürlich am größten, weil die Kunden dort die größte Marktmacht haben. Wir haben interne Projekte, wir bauen F&E deutlich aus, hat Herr Reuter ja schon gesagt, 12 Millionen haben wir schon dieses Jahr mehr ausgegeben im ersten Halbjahr als im Vorjahr. Das sind eben Kosten in der G&V, wo wir in die Zukunft investieren, die entsprechend dann auch das EBIT sozusagen belasten. Und wir haben interne IT-Projekte größeren Umfanges, die wir schon seit anderthalb Jahren ansprechen immer, die deutlich über 10 Millionen Aufwand on top waren. Oder sind in diesem Jahr und was natürlich man auch sehen muss, dass der Umsatzrückgang natürlich auch belastet und nicht die entsprechenden Fixkosten so deckt, wie das im letzten Jahr der Fall war. Das sind alles belastende Faktoren aufs EBIT und wir haben natürlich andererseits auch Effizienzprogramme und Effizienzgewinne, die dann diese Effekte zum größten Teil kompensieren. Ja. Aber das sind alles keine Effekte, die jetzt außerordentlich wären und besondere Erwähnung bedürften. Alles im Rahmen.
Ich meine, bei der Autobranche, Sie haben jetzt USA und China erwähnt, in USA hatten wir gerade im Bereich des Selbst- und Tests im zweiten Quartal sehr hohe Auftragseingänge. Also wir sehen, wir sind ja in Europa sehr stark mit den europäischen OEMs, in den USA mit Ford, GM und Chrysler und sehen da eigentlich keine, da sehen wir eigentlich ein sehr, sehr stabiles Geschäft. Genauso auch in China. Die Frage von dem Die letzte Frage von Herrn Stahl aus dem Thema Automatisierung, Stand der Automatisierung sehen wir in China dass wir hier noch ein Riesenpotenzial haben mit weiterer Automatisierung. Und deswegen sehen wir eigentlich gerade in den USA und China eine stabile Geschäftsentwicklung. In Europa hatte ich erwähnt, dass wir seit Anfang des Jahres hier bei generell etwas anspruchsvolleren Margen eine Wiederbelebung sehen. Die letzte Frage ging das Thema, was bedeutet, wenn jetzt Midea über 90, wenn quasi die Börsennotierung weniger interessant sein sollte, wie ist der Effekt aufs Geschäft? Also das operative Geschäft ist davon eigentlich nicht berührt. Natürlich werden wir hier natürlich unser Reporting-Standards werden wir beibehalten, weil es wichtig ist, dass wir hier ganz klar Sie und die Investoren informieren. Aber wir sehen hier aufgrund der vielleicht kleineren gelisteten Anteile keine Veränderung des operativen Geschäfts.
Da wir keine weiteren Fragen mehr haben, möchte ich das Wort zurückgeben an Frau Stuber-Köppe für abschließende Bemerkungen.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und ich bin natürlich weiterhin heute auch erreichbar. Und ansonsten wünsche ich Ihnen auch im Namen unserer Vorstände einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Ja, danke. Wiederhören.
Damit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken nochmal für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen einen schönen Tag.